Wenn ich keinen Strom habe, geht überhaupt keine Heizung mehr. Nehme ich weder eine Gasheizung, da geht auch keine Heizung, die Fernwärme versorgt ist. Es geht auch sowieso keine Stromheizung, es geht auch keine Wärmepumpe. Dann bricht auch innerhalb kürzester Zeit die Kommunikation vor allen Dingen zusammen. Also Festnetz oder Internet geht schon in dem gleichen Moment nicht. Und Mobiltelefonie könnte so rund noch 2 Stunden funktionieren. Das hängt weniger mit dem eigenen Handy zusammen, als vielmehr mit den Sende- und Empfangsstandorten, die ungefähr eine Pufferung von 2 Stunden haben. Der ÖPNV geht dann nicht mehr und man kann zum Beispiel auch nicht mehr tanken, weil auch die Tankstellen stromversorgt sein müssen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. In dieser Folge geht es um Was wäre, wenn? Wenn uns in Würzburg aufgrund einer Krise die Energie ausginge, welche Szenarien und Maßnahmen strategisch vorüberlegt wurden, dazu geben Auskunft Wolfgang Kleiner, Leiter des Referat 2, zu dem das Amt für Zivil- und Brandschutz gehört, und Jürgen Söbbing, Geschäftsführer der Main-Franken-Netze. Sie erfahren in dieser Folge, was auf Stadt- und Betreiberseite vorbereitet wurde und wie auch Sie selbst dazu beitragen können, dass Würzburg resilient ist und bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Würzburger Wissen. Wir haben sehr spannende Gäste wieder dabei und ein, wie ich finde, extrem spannendes Thema, denn wir reden heute über die Energielage in Würzburg und was hier getan wird, dass wir in dem Punkt resilient bleiben. Als Gäste habe ich hier Wolfgang Kleiner und Jürgen Söbbing. Herr Söbbing, würden Sie mal anfangen und erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
Ja, also mein Name ist Jürgen Söbbing. Ich bin Geschäftsführer bei der Main-Franken-Netze GmbH. Ich sag mal, dem Infrastrukturbetreiber hier in Würzburg und im Würzburger Umfeld. Wir betreiben hier Strom, Gas, Wasser- und Fernwärmenetze hier und sind natürlich ja, fast für jeden indirekt ein Servicedienstleister.
Sehr schön. Und dann Herr Kleiner, was machen Sie?
Ja, also Wolfgang Kleiner, ich bin Kommunalreferent der Stadt Würzburg, also berufsmäßiges Mitglied des Stadtrates. Da gehören verschiedene Dinge dazu, wie zum Beispiel auch das Bürgerbüro oder auch das Standesamt oder auch das Friedhofswesen, aber insbesondere eben auch der Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und da gehört wieder das Amt für Zivil- und Brandschutz mit der Berufsfeuerwehr dazu. Und dort haben wir auch die Themenstellungen, also große Überschrift heißt Katastrophenschutz an der Stelle.
Ja, und jetzt hat man ja diesen Winter diverse Befürchtungen gehegt und sie fingen an, sich zusammenzusetzen in einer sogenannten Energiemangellage-Runde. Habe ich das richtig gesagt? Und wer war denn da noch alles dann dabei?
Also richtig gesagt haben Sie es auf jeden Fall. Man muss da ehrlicherweise sagen, es geht natürlich darum, wie ich schon gerade gesagt habe, ein Stück weit Katastrophenschutzvorsorge zu betreiben. Da gibt es bei unserer Stadtverwaltung eine tatsächliche Dienstanweisung dazu und es nennt sich dann rein formal tatsächlich nach dieser Dienstanweisung Koordinierungsgruppe, bei der an der obersten Spitze selbstverständlich der Oberbürgermeister sitzt und ich in der Funktion des Kommunalreferenten sein Stellvertreter bin. Da gibt es natürlich verschiedene Querschnittsämter im Haus, vor allen Dingen das Amt für Zivil- und Brandschutz eben, wo eben der Bevölkerungsschutz angeordnet ist. Aber eben dann je nach Situation und nach der Aufgabenstellung, in dem Fall eben Energiemangellage, vor allen Dingen natürlich unsere Partner von der WVV und die Main-Franken-Netze, dort der Herr Söbbing.
Und Sie haben sich also regelmäßig miteinander dann abgestimmt, was wäre, wenn uns die Energie ausginge?
Also tatsächlich haben wir uns in dem Kreis wöchentlich getroffen. Wobei es im Prinzip darum ging, einmal zu sagen, welche Szenarien sind denn überhaupt denkbar und was bedeutet es an Handlungsoptionen und Vorkehrungen, damit wir eben solche Krisen dann letztendlich gemeinsam, aber im Interesse der Menschen in der Stadt Würzburg eben auch bewältigen und bestehen können.
Weil die MFN ist ja eine GmbH, also sozusagen eine Firma, die in Würzburg ansässig ist. Und mit wem haben Sie sich denn also noch alles abgestimmt? Wer war an weiteren Firmen da dabei?
Also es geht ja vor allen Dingen darum, die Energieversorgung sicherzustellen. Und das sind natürlich vor allen Dingen, sagen wir natürlich, die Infrastruktur, die Netzinfrastruktur erforderlich. Wichtig war für uns vor allen Dingen noch neben, sagen wir mal, der WVV insgesamt auch der Abfallzweckverband gewesen, weil der ja ein Heizkraftwerk, ein Müllheizkraftwerk auch betreibt und dort eben auch Energie, nämlich Fernwärme und Strom erzeugt wird. Und wenn man solche Szenarien überdenkt, die dazu führen, dass eben zu wenig Energie, sei es Gas, sei es Strom, in Deutschland und damit Würzburg vorhanden sein könnte, dann spielen natürlich vor allen Dingen lokalen Versorger eine entscheidende Rolle. Und da gehört vor allen Dingen in der Abfallzweckverband auch mit dazu. Ansonsten muss man sagen, waren tatsächlich Dritte nicht beteiligt gewesen, sondern es war eine städtische Runde mit den beiden Partnern der WVV, sage ich insgesamt, und dem Abfallzweckverband.
Nee, genau, die MFN, also Mainfranken-Netze, wir haben im Prinzip das Ganze unterstützt als Fachexperten, ne? Wir sind natürlich diejenigen, ich und auch weitere Kollegen, die letztendlich mit unserer Expertise bezüglich der Stromnetze und Gasnetze im Prinzip losgegangen ist, ist ja mit der Gasthematik im, ich sag mal, früher Sommer letzten Jahres, auf dessen Basis es sich abzeichnen könnte, dass eben die Gasversorgung eng und damit die Energieversorgung eng werden
Damit auch
könnte.
die Stromversorgung in Würzburg, weil ja 72% nach meinem Wissensstand aus Gas kommen, aus dem Heizkraftwerk. So.
Ja, das ist 72% der auf welche Energie bezogen. Das ist jetzt nämlich genau die Differenzierung. Viel der Fernwärme, die dort in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird, wird natürlich nur aus Erdgas. Da wird aber auch ein Teil Strom von gewonnen. Das ist nämlich genau die Kraft-Wärme-Kopplung. Und das war auch einer der Themen, die wir zum Beispiel in der Koordinierungsgruppe diskutiert haben. Inwieweit sind Versorgungssituationen abzudecken? Welche Möglichkeiten hat man? Was kann die Fernwärme dazu beitragen? Was bedeutet das? In welchem Umfang? Und sicherzustellen auf der Basis, was müssen wir vorbereiten, damit man das auch so nutzen kann, wenn dann bestimmte Szenarien entstehen, ne? Und diese Vorbereitungen, da haben wir natürlich Informationen ausgetauscht, die systemrelevant sind, um zu wissen, was bedeutet das, wenn denn Gas knapp geworden wäre. Und die Vorbereitungen haben eigentlich, ich sag mal, bis in den frühen Herbst hinein so weit Früchte getragen, dass man sagen konnte, okay, wenn jetzt was passiert wäre, was ja glücklicherweise nicht eingetreten ist, dann hätten wir dann die entsprechenden Schritte direkt einleiten können und uns auf diese, ich sag mal, angedachten Wege dann auch gleich einlassen können.
Geben Sie uns ein bisschen Einblicke, auf welche Szenarien Sie sich vorbereitet haben.
Wir haben uns darauf vorbereitet, dass es vielleicht, ich sag mal, bestimmte Gasmengen nicht zur Verfügung stehen, so wie wir es heute gewohnt sind und dadurch vielleicht bestimmte Kunden, Industriekunden vor allen Dingen im ersten Schritt, so wie es auch die, ich sag mal, bundesweiten, sogar letztendlich europäischen Regeln vorsehen, nicht versorgt werden können. Und wir haben uns auch, ich sag mal, inhaltlich damit beschäftigt, wenn auch vielleicht Privathaushalte nicht versorgt werden hätten können. Wie wir damit umgehen, welche Informationen braucht dafür die Katastrophenschutzbehörde, welche Vorbereitungen trifft das, welche Zeiten betrifft das, wie lange kann das dauern, welche Vorbereitung und so weiter und so fort. Wie ist das mögliche Auslösen, um dort auch konkreter zu werden und selber abzustimmen, was ist organisatorisch notwendig, um so etwas ja dann auch wirklich managen und handhaben zu können. Ne? Eine Krise vermeiden oder ein solches Ereignis wäre es denn bundesweit aufgetreten, hätten wir selber nicht. Der WVV-Konzern, schrägstrich die MFN, fördert ja selber kein Erdgas. Strom erzeugen wir, ja, aber auch mit Erdgas. Und wenn es denn kein Gas gegeben hätte oder gemindert nur Gas zur Verfügung gestanden hätte, dann hätten wir natürlich dort darauf reagieren müssen.
Also tatsächlich muss man an der Stelle sagen, die Szenarien haben sich auch weiterentwickelt. Das war ein sehr dynamischer Gedanken- und Entwicklungsprozess das letzte Dreivierteljahr gewesen. Es hat alles damit angefangen, rein formal, dass die Bundesregierung den Notfallplan Gas ausgerufen hat. Ich meine, das war im Juni letzten Jahres gewesen. Und wir uns darauf eben auch Zusammenhang zunächst einmal mit dem gestoppten oder reduzierten Gasbezug aus Russland, später dann natürlich ohnehin mit der gekappten Nord Stream-Leitung auf eine geringe Gasversorgung bundes- und europaweit hätten einstellen müssen. Im September gab es dann den Stresstest zur Stromversorgung der Bundesregierung. Auch da hat sich gezeigt, dass wir leben ja auch stromtechnisch einen europaweiten Verbund, auch aufgrund von Revisionsarbeiten in französischen Atomkraftwerken die Stromversorgung europaweit nicht so sichergestellt ist, wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, auch hier sich auf möglicherweise geplante Stromausfälle oder Reduzierung hätte einstellen müssen, sogenannten Brownouts. Ja, und zum Schluss letztendlich, das war das letzte Zahl und das ist natürlich das Schwierigste und das Heftigste, das ja, können wir auch Naturkatastrophen zum Beispiel hernehmen. Denken wir an das Ahrtal, auch unangekündigte, länger dauernde, bis zu 3 Tage dauernde Stromausfälle zu bewältigen sein werden. Und das ist natürlich schon dann die größte Herausforderung, weil Gasmangellagen, die kann man handeln. Wenn von heute auf die eine Sekunde der Strom auch länger ausfällt, dann wird alles sehr schwierig, weil dann geht keine Kommunikation mehr, dann gibt kein Straßenverkehr, kein ÖPNV mehr. Und das sind das schon sehr gravierende Szenarien, die man dann beplanen muss.
Wieso sagen Sie jetzt Ahrtal, Herr Kleiner, weil jetzt Überschwemmungen in der Form in Würzburg, das war dann
Das
die
Ahrtal
Szenario?
sollte nur als Beispiel dafür herdienen, dass aufgrund von Naturkatastrophen es auch zu Stromausfällen kommen kann. Das kann auch mit Schnee zu tun haben. Und was zwar richtig ist, wir haben, sind weitestgehend hochwassergeschützt in Würzburg. Das sind aber tatsächlich auch gar nicht mehr die Herausforderungen, die wir uns Kopfzerbrechen machen. Was wir zunehmend haben, sind Starkregenereignisse, die dann innerhalb von Minuten oder 2 oder 3 Stunden auch kleinere Gewässer überfluten lassen können. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass es da zu lokalen Stromausfällen kommen kann. Man denke nur jetzt, was ich kürzlich da im Zusammenhang mit dem Flughafen Frankfurt, wo dann eine Baustelle ereignet hat, einmal an der falschen Stelle ein Loch gebohrt und schon bricht der ganze Flugverkehr zusammen. Also solche Szenarien sind nicht aus der Welt. Sie mögen relativ unwahrscheinlich sein, aber die ganzen Beispiele belegen, sie kommen eben immer wieder, zumindest auch lokal, vor.
Der Herr Kleinert hat ja Schnee angesprochen. Ich persönlich kann sagen, dass ich sowas mal erlebt habe. 2005 hat es ein Schneechaos ja im Münsterland gegeben, wo viele Strommasten umgefallen sind. Und da habe ich das mal erlebt, dass eine Stadt mit 20.000 Einwohnern über 3 Tage keine Versorgung hat, mindestens nicht vollständig. Das ist schon ja, eine besondere Situation, aber da hilft es eben genau das, was wir gemacht haben in den letzten 9 Monaten, um uns resilienter aufzustellen, dass wir die Wege, die Kommunikationswege kennen, wie gehen wir damit um, wo kommen welche Informationen, wie stellen wir eine Kommunikation und auch in einer solchen Situation sicher. Und das sind Themen, wo wir in unserer heutigen Welt glücklicherweise seltener drüber nachdenken, wo ich aber schon der Überzeugung bin, dass letztendlich am besten jeder Bürger immer sich mal wieder bewusst macht und da auch die Empfehlung des Bevölkerungsschutzes aufnimmt und sich schaut, was kann ich selber tun in Bevorratung, in einem gewissen Umfang, in Bevorratung mit einem entsprechenden Radio vielleicht, das auch mit Batterie funktioniert. Das sind Kleinigkeiten, ja, aber letztendlich hilfreich, um dann in solchen Situationen auch vorbereitet zu sein.
Ja, darauf würde ich dann gern gleich nochmal ausführlicher eingehen, was Sie beide jetzt sagen würden. Das sind jetzt Themen, mit denen man sich konkret als Würzburgerin, Würzburger vorbereiten kann oder auch im Landkreis vorbereiten kann. Soweit geht ja die Netzversorgung jetzt, was die MFN betrifft. Doch davor habe ich natürlich noch viel mehr Fragen. Also Sie sind jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, von davon ausgegangen, okay, wir könnten vielleicht kein Gas mehr haben. In Würzburg wird der Strom hauptsächlich aus Gas erzeugt. Was würde das also bedeuten? Dann sind Sie darüber hinaus noch auf weitere Katastrophen gekommen. Also Sie haben jetzt sozusagen in der Runde angefangen, sich noch auf verschiedene andere Situationen vorzubereiten. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Gas. Also nur jetzt mal für das Verständnis für unsere Hörer. Das bedeutet also kein Gas und Sie sind kein Erzeuger von Gas. Dann haben wir was zu erwarten, wenn jetzt, sagen wir mal, wirklich 0% Gas da wäre. Was bedeutet das für die Stromversorgung?
Also wenn 0% Gas da wäre, dann würden wir natürlich kein Gas verteilen können. Dann würden, ich sag mal, also die Gasanwendungen, die es gäbe, nicht mehr zur Verfügung stehen. Das könnte, da muss man jetzt wirklich sagen, könnte dazu führen, dass es vielleicht auch mit dem Strom eng werden muss, muss aber nicht, weil wir natürlich im Strom hauptsächlich auch über den vorgelagerten Netzbetreiber versorgt werden, über das Bayernwerk. Dort beziehen wir physisch den Strom. Und selbst wenn das Heizkraftwerk, weil das produziert nicht permanent Strom für Würzburg, kein Strom produziert, würde darüber die Energie kommen. Wo wir nur zu gekommen sind, ist, dass wenn natürlich Gas knapper wird und das Heizkraftwerk als solches vielleicht dann auch, aus welchem Grund auch immer, auch kein Gas hätte, dann könnte es natürlich auch zu einer Stromengpass hier in Würzburg kommen. Das war aber auch nur ein mögliches Szenario, schon mit sehr vielen, muss man sagen, Konjunktivs und Verbindung dahinter.
Also ich würde es gerne ergänzen und hoffentlich nicht zu kompliziert machen. Also ehrlicherweise sind wir nie davon ausgegangen, dass überhaupt kein Gas zur Verfügung stehen
Genau.
könnte, sondern
Ah,
ich
okay.
berufte mich nochmal auf den Notfallplan Gas, dass man davor ausgegangen ist, die Bundesregierung, dass weniger Gas zur Verfügung stehen würde, als gebraucht werden könnte. Und da muss man wissen, es gibt zunächst mal nicht geschützte Kunden, das sind Großindustriebetriebe, die würden in so einem Fall zunächst einmal vom Netz gehen. Und da muss man mal weiterdenken, das ist so eine Kaskade, dieser Notfallplan Gas, der ist ja auch ausgerufen worden, also der ist sozusagen ja auch für alle, die damit zu tun haben, mit so einer Mangellage verbindlich, mit Verwaltungen, mit Netzbetreibern. Und das heißt, dass wir uns Gedanken machen mussten, wenn auch an sogenannte geschützten Kunden, das heißt, wenn uns als Endverbraucher, die wir zur Miete wohnen oder Eigentumswohnung haben, wenn auch dort an die Substanz gegangen werden müsste. Und es hätte in Würzburg und woanders auch zur Folge gehabt, dass man das Netz eingeteilt und erteilt hätte, bei uns in Würzburg, sage ich mal, in rund 15 bis 20 Einheiten, wo man dann gesagt hätte, okay, ein Stadtteil, der wird für eine Woche rund vom Netz genommen.
Was?
Das,
Okay.
ja, so muss das laufen, weil das hat ganz viele technische Vorläufe, die erledigt werden müssen. Man kann dann auch so ein Netz nicht einfach anschmeißen. Das heißt, es braucht technische Vorarbeit, es braucht technische Nacharbeiten. Und wenn bundesweit jetzt einfach die Vorgabe gewesen wäre, zum Beispiel 20% Gas einzusparen, dann hätten wir das in Würzburg auch umsetzen müssen und dann hätten wir uns überlegen müssen, wie schaut das aus? Und dafür hat und das ist, bin ja dem Herrn Söbbing sehr dankbar, da hat er mit seinem Team allen Sachverstand in die Waagschale geworfen und dann hätte das dazu geführt, dass gerade, das wäre natürlich gerade im Winter schlimm gewesen, wir für eine Woche zum Beispiel einen Stadtteil hätten vom Netz nehmen müssen. Das heißt,
Moment mal, aber welcher Stadtteil? Also würfeln Sie das aus, oder? nein, 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 nein. Da haben wir uns genau darauf vorbereitet, dass wir uns vorher abstimmen, wo gibt es sensible Bereiche, was gibt es, und um zu schauen. Und das wäre dann auch sicher situativ notwendig gewesen. Deswegen sind die Kommunikationswege, die ich schon mal zwischendurch erwähnt habe, so wichtig. Wie gehen wir vor? Was ist das? Was bedeutet das? Auch wir haben uns dann Partner zur Hand geholt, also den ganzen Installateurswesensbereich, den wir sowieso auch als Partner in unserem Umfeld mit begleiten und mit dabei haben und haben damit geworben, dass auch die uns dann unterstützen werden, wenn eine solche Situation entstehen würde. Ne?
Ja, Sie würden also nacheinander, die Situation wäre, nacheinander immer ein Stadtteil runternehmen.
Genau. Aber so wie Herr Kleiner schon beschrieben hat, wäre eine Situation gewesen, wären nicht genügend Gasmengen da gewesen und das Runterregeln oder das Zurückfahren der Industrie hätte nicht gereicht. Erst dann wäre das gekommen. Das ist, ich sag mal, der vorletzte Schritt, bevor man dann auch sagt, dass man selbst zwingend systemtechnisch erforderliche Stromanlagen, also Erzeugungsanlagen, kein Gas mehr gibt. Die werden als letztes runtergekommen und auch die Privatkunden. Also es wäre wirklich der vorletzte Schritt. Wir haben aber bewusst gesagt, da ja keiner im Mai, Juni, Juli letzten Jahres sagen konnte, wird der Winter mild, wird der Winter härter, wie werden die Temperaturen, wie sieht es wirklich aus mit dem Einspeichern, da haben wir gesagt, wir gehen lieber erstmal von dem etwas größeren Szenario aus bewusst, um die Zeit, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch zur Verfügung zu standen, um Dinge zu organisieren. Wie gesagt, wir haben mit den Installateuren Kontakt aufgenommen. Wir haben uns ja ausgetauscht, was ist zu beschaffen, was ist organisatorisch aufzubauen. Haben wir gesagt, wir gehen dort lieber einen Schritt weiter als jetzt die Zeit nicht zu nutzen in der Vorbereitung und zu sagen, ach, es wird schon nicht so schlimm, ne? Soll ich ganz offen, sondern wir haben ganz bewusst dort auch größere Katastrophen oder Szenarien angenommen, um zu schauen, was müssen wir denn dafür tun und was können wir denn jetzt auch in der Form. Nun ist es ja glücklicherweise so gewesen, dass es sehr warm war, die Speicher waren sehr schnell gefüllt und das ist natürlich alles sehr gut gewesen für die Gesamtsituation.
Ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal in dieses Horrorszenario einsteigen, was Sie mir jetzt hier gerade eröffnet haben. Ich weiß gar nicht, ob das so vielen Würzburgerinnen und Würzburgern bewusst ist, dass Sie also dann Stadtteile vom Netz nehmen. Was passiert denn jetzt dann wirklich mit so einem Stadtteil? Ist also Winter, mild, nicht so mild, also auf jeden Fall kalt, ja, und was passiert dann? Vielleicht auch mit Möglichkeiten, was macht der Einzelne dann?
Also die Situation wäre die gewesen, dass dann bestimmte Bezirke, das sind jetzt nicht direkte Stadtteile analog, aber das ist sehr ähnlich von auch von der Auswirkung her, wären dann von dem Gasnetz heruntergenommen worden indirekt, dadurch, dass dieser ganze Bereich, wenn wir dann bestimmte Gasmengen hätten auch absenken müssen und das dafür erforderlich gewesen wäre. Dann haben wir darüber diskutiert natürlich und auch vorbereitet, wie geht man damit um, weil es gibt ja Menschen, die dann trotzdem noch Wärme benötigen. Wie unterstützen die sich gegenseitig? Und da haben wir auch bestimmte Vorüberlegungen gehabt, die dann eben seitens der Stadt auch letztendlich schon angeregt wurden, mit Unterbringungsmöglichkeiten für entsprechendes. Und dieses Szenario ist auch, und das ist auch seitens der Kollegen aus der Stadt ja so vorbereitet worden, wo haben wir denn welche kritische Infrastruktur? Dort hat es auch Datensammlungen gegeben, wo ist vielleicht ein Altenheim, wo ist in Anführungsstrichen, ich sag mal, sensible Krankeneinrichtungen, die auch eine gezwungene Versorgung erfordern und inwieweit ist das dann wirklich umquartierbar und so weiter und so fort. Also all das, was theoretisch dann in genau entstehen könnte. Und das haben wir dann da auch sehr offen diskutiert und geschaut, inwieweit können wir das organisatorisch vorbereiten.
Im Sinne der Gerechtigkeit würde es aber nicht gehen, das komplette Gebiet bisschen runterzudrehen.
Nee, das ist eins der Punkte, die Herr Kleiner so angesprochen hat. Technisch könnten wir jetzt nicht sagen, so jeder braucht nur 20% weniger und dann sind wir auch durch. Das wäre nicht gegangen, weil wir dann ja zwingend Größen erfüllt haben müssen oder hätten dann erfüllen müssen und dann wird es natürlich kritisch geworden und wir werden unter Umständen ja der Auslöser geworden, dass dann das ganze System zusammenbricht. Das ist im Gas etwas stabiler als sicherlich im Strom, aber deswegen gibt es da für uns als Infrastrukturbetreiber, Schwäche als Netzbetreiber eben auch zwingende Vorgaben. Wenn wir die Aufforderung bekommen, eine gewisse Menge dort zurückzunehmen, dann sind wir verpflichtet, das auch umzusetzen. Alles zu tun, organisatorisch, um das auch zu erreichen. In der Beziehung kommen wir dann, obwohl wir eine, ich sag mal, GmbH sind und letztendlich eigentlich keine in dem Sinn direkte öffentliche Auftrag haben, kommen wir aber über den Konzessionsauftrag, den wir ja mit der Stadt haben, schrägstrich die Stadtwerke oder der DVV-Konzern, in die Pflicht, auch dort mitzuwirken. Und das findet sich auch in den unterschiedlichsten Regelungen, wie auch zu der Verordnung für die Gasmangelsituation.
Also wenn ich das ergänzen darf, das Thema ist natürlich insofern spannend, als wir tatsächlich mit diesem Szenario mal gestartet sind, mit dem, was sich alles jetzt unter diesem Thema Energiemangellage versammelt. Ich muss auch umgekehrt sagen, das ist genau das Szenario, was aber momentan überhaupt am unwahrscheinlichsten ist. Einfach aus dem Grund, weil der Winter mild verlaufen ist, weil sich doch die Gaseinspeisungen und Speicherungen sehr stabilisiert haben. Und wir im Prinzip, der Herr Söbing mag mich nochmal korrigieren, ich habe es aktuell nicht nachgeschaut, aber vermutlich am Ende der Wintersaison keine geringeren Speicherstände haben werden als in den vergangenen Jahren auch. Und damit wir auch wieder einen relativ hohen Level haben werden, um die nächste Wintersaison zu speichern. Das heißt, das Szenario scheint tatsächlich momentan sehr unrealistisch zu sein. Man muss aber sagen, damit haben wir unsere ganzen Überlegungen mal gestartet, weil eben die Bundesregierung den Notfallplan ausgerufen hatte. Ich will deshalb auch noch sagen, was wir als Stadt beigetragen haben. Also wir haben ein Konzept von sogenannten Wärmehallen errichtet. Das heißt, wir haben ja in allen Stadtteilen Schulen mit vor allen Dingen auch mit entsprechenden Turnhallen. Und wenn jetzt ein Stadtteil vom Netz gegangen wäre und die Menschen dort gefroren hätten und sich auch nicht im Wege der Nachbarschaftshilfe zum Beispiel hätten unterstützen können, dann hätten wir sagen können, okay, wir haben eine große Halle, die ist beheizbar, weil dort zum Beispiel eben noch Gas vorhanden ist oder ein anderer Energieträger vorhanden ist und ihr habt die Möglichkeit, dorthin zu gehen und euch warm zu halten. Und dieses Konzept besteht natürlich auch weiterhin, weil es eben auch für andere Bereiche der Energiemangellage durchaus nützlich sein kann.
Also zum Thema der Speicher kann ich sogar sagen, dass wir zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit deutlich besser sogar aus dem Winter gehen werden, also mehr die Speicher gefüllt haben werden, als es in den vergangenen Jahren war. Letztes Jahr war es ja am Tiefstand irgendwo 24% die Füllstände der Speicher. Wir sind jetzt um gute 60%. Wir haben jetzt schon wieder Phasen, dass sogar die Speicher zunehmen in ihrem Füllstand. Deswegen ist im Moment ganz stark davon auszugehen, dass wir die gesetzlich jetzt neuerdings seit letztem Jahr vorgegebenen Füllstände wieder erreichen und damit auch die Gesamtversorgung gesichert ist. Das muss man ganz klar festhalten.
Sie sprechen also jetzt von einem Szenario, das unwahrscheinlich ist, was die Gasmangellage betrifft. Sie sprechen von wahrscheinlicheren Szenarien. Welche sind denn das Ihrer Meinung nach?
Ja, da kann ich Ihnen sogar ein Beispiel nennen. Im Februar 2020 hat es hier in Würzburg ein Ereignis entsprechend gegeben. In der Sanderau ist durch auch sowas Ähnliches wie im Flughafen Frankfurt mit der Glasfaserleitung, mit unserer Gasleitung passiert. Dort sind mehrere Straßen, jetzt nochmal von der Gasversorgung nicht versorgt worden, weil Wasser in die Gasleitung reingekommen ist.
Ups, okay.
So, und das war jetzt nicht ein ganzer Stadtteil, das waren aber mehrere Straßenzüge. Und wie wir damit umgegangen wären, das haben wir natürlich jetzt in der Abstimmung, kann ich ganz klar sagen, deutlich verbessert. Weil dort würden wir die Stadt viel, viel schneller mit einbinden können, was für Auswirkungen hat. In dem Szenario zum Beispiel hat dann innerhalb des WVV-Konzerns das Angebot stattgefunden, dass man sich im Bad, also im Freibad, schrägstrich Hallenbad, duschen konnte und aufwärmen konnte. Und im Prinzip, solche Szenarien können eben immer passieren. Das, was wir, wie gesagt, im letzten Sommer, das waren wirklich die Extreme, um zu schauen, was müssten wir dafür organisatorisch machen.
Also da haben Sie jetzt organisatorisch ein bisschen was vorbereitet, auch was jetzt Blackouts
Genau.
oder auch, Sie meinten Cyberangriffe vielleicht auch.
Also, wenn wir das vielleicht nochmal ergänzen, Sie haben ganz konkret gefragt, welches Szenario, die wir nach wie vor hoffen, sehr unwahrscheinlich sind, aber wo man sich einfach auch in diesem ganzen Thema Energiemangellage verstärkt Gedanken gemacht hat. Wir haben gerade vom Gasmangel gesprochen. Was natürlich wesentlich essentieller ist ein Strommangel oder ein Stromausfall. Also, wenn wir gerade beim Gas haben gerade gesagt, okay, dann gehen keine Gasheizungen und so weiter, dann habe ich keine Heizung, kein Wasser. Wenn ich keinen Strom habe, geht überhaupt keine Heizung mehr. Dann nehme ich weder eine Gasheizung, geht auch eine Gasheizung nicht, da geht auch keine Heizung, die Fernwärme versorgt ist, es geht auch sowieso keine Stromheizung, es geht auch keine Wärmepumpe. Das heißt, insofern sind wir natürlich unter dem Gesichtspunkt auch schon mal froh, dass der Winter zunehmend zu Ende geht und wir in wärmere Zeiten kommen. Aber wenn ich keinen Strom habe, dann bricht auch innerhalb kürzester Zeit die Kommunikation vor allen Dingen zusammen, also Festnetz oder Internet geht schon in dem gleichen Moment nicht. Und Mobiltelefonie könnte so rund noch 2 Stunden funktionieren. Das hängt weniger mit dem eigenen Handy zusammen, als vielmehr mit den Sende- und Empfangsstandorten, die ungefähr eine Pufferung von 2 Stunden haben. Es geht, der ÖPNV geht dann nicht mehr und man kann zum Beispiel auch nicht mehr tanken, weil auch die Tankstellen stromversorgt sein müssen. Und insofern ist vor allen Dingen natürlich die Herausforderung, dass wir mal innerhalb der Stadtverwaltung, eben auch mit den Partnern, mal die interne Kommunikation und die Kernprozesse aufrechterhalten können und vor allen Dingen natürlich auch für die Menschen in der Stadt, da kann es ja weiter, ist unabhängig mal, was das alles bedeutet, aber es kann ja weiterhin Notfälle geben, medizinische Notfälle, es kann Brände geben, es kann Dinge geben, wo technische Hilfeleistungen erforderlich sind. Dass wir dort innerhalb der Sicherheitsinfrastruktur einfach die Kommunikation aufrechterhalten. Und das war ein Großteil unserer Planungen und Abstimmungen in den vergangenen Wochen und Monaten auch gewesen.
Was würden Sie denn jetzt konkret an Tipps für die Bevölkerung nennen?
Ich würde der Bevölkerung empfehlen, gewisse Dinge zu bevorraten. Da gibt es eine entsprechende Empfehlungsliste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Da gibt es Checklisten zu, die sind auch schon über viele Jahre, jetzt eben nicht, wie gesagt, letztes Jahr erst, aber doch letztes Jahr auch häufiger thematisiert worden. Ich sage mal, Getränke, ein paar Lebensmittel, die auch länger haltbar sind. Ich hatte angesprochen zwischendurch schon mal ein batteriebetriebenes Radio und das, was Herr Kleiner gesagt hat, mit der Kommunikation, damit man vielleicht Informationen bekommt, wie ich mich verhalten soll, solche Dinge zu bevorraten.
Er meinte aber, was an Kommunikation nicht mehr geht. Was geht denn noch im Falle eines Stromausfalls?
Radio, UKW-Radio.
Radio. Gut.
Klassisches UKW-Radio. Das funktioniert dann noch, aber natürlich das nicht, was wir gewohnt sind, im Mobilfunktelefon, ne? Weil
Vor
genau
allem kann ich
Masten
ja mit dem
hast.
Radio nicht senden. Ich kann nur hören, ne?
Ja, aber das Hören ist dann auch schon wichtig. Das Hören darüber genau nämlich Informationen laufen, wo man hingehen sollte oder eben nicht hingehen sollte, ob man zu Hause bleiben sollte oder ob man sich an Sammelpunkten treffen sollte aus bestimmten Gründen. So dass das, was Herr Kleiner gesagt hat mit den Wärmestuben, wo man sich vielleicht auch aufwärmen kann, wo man vielleicht auch das ein oder andere, wenn man denn keine Lebensmittel mehr hat nach einer gewissen Zeit, wo man die dann vielleicht auch trotzdem bekommen kann. Weil wenn der Strom wirklich nicht da ist, das legt so ganz einiges quer, ne? Keiner hat das mit dem Tanken gesagt, ja, weil da Pumpen dran sind, können sie kein Geld abheben, haben sie also ein bisschen Bargeld zu Hause, damit sie auch in so einer Situation vielleicht das eine oder andere sich kaufen können. Sie werden nicht viel kaufen müssen, aber damit sie etwas kaufen können,
Wahrscheinlich
wenn
gehen die
sie.
Läden gar nicht auf, weil die haben auch so automatisch Türen. Also.
Ich habe mit Einzelhandel auch Kontakt, also die werden auch nicht, weil unabhängig von den Türen, es gehen ja die ganzen Kassensysteme zum Beispiel auch nicht. Also wir haben da auch mit Einzelhandel Kontakt gehabt, also sie sind auf solche Dinge ehrlicherweise nicht vorbereitet. Das heißt, die Läden würden da in so einem Fall zumindest das nächste Mal zubleiben, auf jeden Fall. Ich würde aber gerne Gedanken mit der aktiven Kommunikation nochmal aufgreifen, weil es in der Tat wichtig ist. Ich habe das gerade mal kurz angerissen. Also, was wir sozusagen geschaffen haben, das ist aber keine Erfindung in Würzburg, ehrlicherweise. Das spielt sich bundesweit ab, das sind sogenannte Leuchttürme zu errichten. Das heißt, da, wo sich die Menschen hinwenden können und dann ihrerseits sagen können, ich brauche Hilfe, und von dort wird die Kommunikation sichergestellt. Das werden vor allen Dingen die Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren sein, die ja eben auch breit im Stadtgebiet, vor allen Dingen Stadtteilen auch verteilt sind, beziehungsweise zum Beispiel auch dann das Rathaus oder das Amt für Zivil- und Brandschutz. Weil dort bei den Feuerwehren haben wir also über Analogfunk im Prinzip und über Notstromversorgung halten wir die Kommunikation aufrecht. Also natürlich muss man da irgendwo improvisieren und es kann nicht jeder da mit dem Handy, das funktioniert ganz einfach schlichtweg nicht mehr. Aber wir haben im Prinzip jetzt solche Leuchttürme, da kann man sich zum Beispiel auch auf der städtischen Homepage drüber informieren, eingerichtet, wo die im Prinzip 15 bis 20 Minuten Fußwege erreichbar sind und dort kann man dann immer noch Hilfe dann anfordern und im Prinzip auch aktiv dann mal die Kommunikation dann nochmal in Gang setzen.
Würde auch noch eine andere Kommunikation dann stattfinden, wenn man jetzt mal davon ausgeht, vielleicht hat nicht jeder jetzt heutzutage mehr ein UKW-Radio, ne? Alle haben ihre Handys. Würde
Nee,
da
also
noch
da
irgendwie.
bleibt dann nicht mehr viel übrig. Darum ist ja das, was der Söbing gerade gesagt hat. Ich kann das auch nochmal bestätigen. Also wenn man da auf zum Beispiel sich die Checkliste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ansieht, also ein so kleines Radio, das kostet kein großes Geld, ein paar Batterien zuzulegen, das sind auch Radios, die man, gibt es auch, die man mit Kurbel bedienen kann. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe das selber auch schon probiert. Also da muss man dann schon erheblich Zeit investieren, um da die mit über Kurbel den Strom zu versorgen. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, wichtig, erst einmal überhaupt sich ein Bild zu erschaffen, was ist denn überhaupt los, was ist denn Sache. Denn wenn ich von allen Informationen abgeschnitten bin, ich glaube, dann führt es nur zu noch größerer Sorge und Verunsicherung. Und so kann man über Radioempfang halt zumindest bestimmte Hinweise, Tipps oder auch Vorgaben erhalten, die es dann umzusetzen gilt. Und wie gesagt, über die Leuchttürme sind dann auch nochmal Anlaufstellen, wo man sich dann auch aktiv zu dieser Kommunikation dann nochmal hinwenden kann.
Ja, ich finde den Teil besonders spannend, weil man ist so gewöhnt, dass man mit dem Handy mittlerweile ja alles macht. Zum Beispiel ja dann auch diese Katastrophenmeldung kriegt, die jetzt ja auch ausgespielt wurde. Dann vibriert das Handy und dann denkt man sich, okay, und jetzt weiter, ne? Würde ja dann im Prinzip auch nicht funktionieren, wenn es jetzt mal.
Ja, wenn es schnell genug kommen würde, dann würde es in der ersten Zeit noch funktionieren, weil wahrscheinlich Ihr Akku noch gefüllt ist und die Funkmasten noch senden. Aber Sie würden darüber nicht wie gewohnt vielleicht die Entwarnung bekommen, weil das dann ja, aber das, ich glaube, also aus meiner Sicht ist auch noch was ganz wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, sich mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, um eine gewisse Ruhe zu haben, wenn denn etwas eintreten soll.
Ruhe ist ein wichtiges Stichwort, ne?
Genau, die Ruhe zu behalten und nicht panisch zu werden. Weil worum geht es? Nicht jeder ist dann ja gleich in einer Notlage, auch wenn es eine ungewohnte Lage wäre. Aber nicht jeder muss gleich zig Hilfe haben. Nur weil wir bestimmte Dinge, die wir heute eben glücklicherweise für ganz normal empfinden dürfen, da waren wir mal bei der Mobilfunknutzung, dann nicht da sind. Deswegen ist jetzt, bin ich direkt persönlich ja noch nicht in Gefahr.
Ja.
Und wenn es denn sicherlich, und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, wenn denn eine Katastrophe und gleichgültig welche eintritt, ist es auch ganz wichtig, an gewissen Stellen zu improvisieren. Ich nehme da nochmal meine Erfahrung aus diesem Schneechaos im Münsterland. Das, was Sie beschrieben haben oder was wir gerade hatten mit dem, dass man in die Geschäfte nicht reinkommt. Die Geschäfte, die das dann hatten, die haben Folgendes gemacht. Die haben einen einfachen Tisch hingestellt, haben geguckt, wie teuer diese Ware wohl ist. Sie hatten glücklicherweise noch einen Preis dran stehen und haben Bargeld genommen. Das ist natürlich auch ein anderes Einkaufen. Aber da bin ich persönlich fest von überzeugt. Wenn wir Menschen ruhig sind und uns dazu auch austauschen, dann finden wir auch noch selbst in solchen Situationen ganz gute Lösungen. Und wir haben jetzt, ich sage mal, die Stadt und BVV, MFN zusammen genau geschaut, was können wir jetzt schon vorbereitend machen, um bestimmte größeren Katastrophen wie die Kommunikation oder so also grundsätzlich Ausfall einfach abzudämpfen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und wichtig.
Ja, definitiv. Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, finde ich, dass es jetzt noch keine Katastrophe ist, wenn das Handy nicht geht. Ja, dann ist man noch nicht jetzt in Lebensgefahr. Ja, gibt es noch einen Unterschied dazwischen? Ja, gut. Da gibt es, glaube ich, generationsmäßig da andere Meinungen dazu. Ja.
Also ich habe tatsächlich mein privates Handy vom Netz genommen, um einfach mehr Freiheit für mich zu haben. Ich empfinde da für mich eine absolute Lebensbereicherung an der Stelle,
Ach
mal
so,
ehrlich zu
gleich.
sein.
Im Zuge der Treffen, ja. Okay, Handy
Nein, es
abschaffen.
hat damit gar nichts zu tun gehabt. Es hat sich zufälligerweise zeitgleich irgendwo ergeben. Aber ich habe für mich, das ist nur meine persönliche Feststellung, einfach festgestellt, dass ich zu viel Zeit mit dem Handy verbringe. Und das habe ich versucht zu reduzieren. Und da bin ich ziemlich erfolgreich unterwegs dabei.
Ja, es ist halt wirklich mittlerweile eine Kiste, über die so vieles läuft einfach, ja. Außer eben Stromversorgung kann es jetzt noch nicht, ne? Selbst sich
Ah, wird
aufladen
es auch,
können.
glaube ich, so schnell nicht können.
Nee, ne?
Da bin ich
Aber
skeptisch.
zur eigenen Stromversorgung vielleicht noch, soll man sich da was anschaffen?
Also, ich sage es ganz offen, sich jetzt, dass sich jeder ein Notstromaggregat anschafft, das kann ich nicht befürworten, sage ich ganz ehrlich.
Warum
Weil,
nicht?
warum nicht?
Oder so ein Solarpanel auf dem Balkon hat man doch jetzt richtig viel Werbung auch sogar
Also,
dazu
ja,
gesehen, ja.
stopp, stopp. Ja, ich habe ja bewusst Notstromaggregat gesagt. Wer jeweils eine Eigenerzeugungsanlage, also eine Photovoltaikanlage hat, vielleicht mit Speicher, die auch netzunabhängig Notstromversorgung hat, alles okay, das ist okay. Worauf ich mit der Notstromversorgung hinaus wollte, war, wenn jetzt jemand einen kleinen, ich sage mal, Verbrennermotor hat, der musste ja den Kraftstoff auch irgendwo herbekommen. Wollen Sie
Und
anfangen
das
und
haben
nicht den
wir
Kraftstoff?
gehört, geht schon nicht.
Genau, den groß zu bevorraten. Also wer eine Eigenerzeugungsanlage hat, also eine Photovoltaikanlage hat, hat das mit einem Speicher und einer Notstrom. Klar, also da würde ich jetzt nicht von abraten. Das ist technisch auch einbindbar, das ist dann auch wieder sicher. Das ist nämlich für uns im Netzbetrieb auch wichtig, dass dann technisch sichergestellt ist, dass die Anlagen dann auch vom Netz runter sind. Nicht, dass unsere Mitarbeiter, wenn sie dann vielleicht Reparaturen durchführen müssen oder arbeiten, dann auch mal also der Strom zurückfließen würde. Aber das ist bei solchen, ich sag mal, Anlagen dann ja auch sichergestellt, weil die genauso auch technisch installiert würden. Also da würde ich jetzt nicht sagen, nee, das nicht machen. Aber das müssen die Anlagen sollten dann auch genau darauf ausgerichtet sein. Darauf würde ich hinaus wollen.
Ja, wichtiger Aspekt. Ja. Vielleicht auch nicht so viel Kerzen dann anzünden, nur damit es hell bleibt. Das ist vielleicht auch dann wieder feuertechnisch
Richtig. Oder zu
Thema.
meinen, man muss ein Lagerfeuer im Wohnzimmer entzünden, um es warm zu machen. Ja, so blöd das klingt, da kann Kohlenmonoxid entstehen oder
Ja.
sonstiges. Oder mit anderen Verbrennungen, also mit anderen verbrennbaren Materialien. Also das sollte man tunlichst unterlassen, ne? Weil da gefährdet man sich noch viel, viel mehr mit. Und deswegen ist es vielleicht wichtig zu wissen, sich selbst mal Gedanken dazu zu machen und so eine Strategie auszulegen. Hole ich, habe ich dann sicher viele Decken, habe ich ein paar dicke Pullover zur Verfügung? Treffe ich mich mit Leuten, dass man vielleicht irgendwo, ich sag mal, an einem offenen Feuer zusammensteht, draußen auf einer Terrasse bei einem Nachbarn, dann ist man auch nicht alleine, weil solche Situationen vielleicht gänzlich alleine zu meistern, ist vielleicht auch nicht so einfach. Wenn man aber mit, ich sag mal, 10, 12 Leuten zusammen ist, ist die Situation auch psychisch leichter zu handhaben und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, so Dinge, die jeder für sich oder die man auch jeder für sich im näheren Umfeld schon mal vorgedenken kann. Treffen wir uns in der Nachbarschaft, das, was man sonst auch manchmal macht. Warum nicht?
Das finde ich von meiner Seite eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort, was Sie jetzt gesagt haben. Gemeinsam resilient durch die nicht vorhandene aktuelle Krise. Gibt es irgendwas, was Sie noch anfügen wollen würden? Jetzt in Bezug vielleicht auch auf Sommer. Da haben wir noch jetzt nicht drüber geredet. Wir haben jetzt nur darüber geredet, der Winter ist geschafft. Gibt es in Bezug auf Sommer noch irgendwas zu sagen?
Also auf Sommer ist natürlich zu sagen, dass eben dadurch, dass es wärmer ist, sich die Situation natürlich insgesamt deutlich verbessert, ne? Weil das Thema Frieren hat man schon mal an der Stelle nicht. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, was wir nicht erwähnt haben, also die Trinkwasserversorgung in Würzburg ist sichergestellt. Auch das haben wir gemeinsam ja nochmal überprüft.
Wobei das auch nicht rauskäme. Also, ne, die Leitung würde.
Doch.
Achso.
Doch, doch, also die
Achso.
Trinkwasserversorgung ist
Doch.
sichergestellt tatsächlich,
Aha,
weil
guter Punkt.
eben, ne, also Trinkwasser hat jeder zur Verfügung und damit zum Beispiel kann man ja auch erwähnen, damit wird auch das Toilettenabspielwasser versorgt, auch die Abwasserversorgung ist
Wie
gesichert.
haben
Das
Sie
heißt,
das geschafft? Da muss ich jetzt zwischenfragen, weil ich habe immer gehört, wenn kein Strom, dann auch kein
immer das,
Wasser.
ja, das ist zwar richtig,
Notstromversorgung.
aber dort haben wir eben Notstromaggregate,
Genau.
die auch entsprechend gewartet werden. Und wir haben, sage ich mal, über das Amt für Ziel- und Brandschutz, also dort, wo kritische Infrastruktur betroffen ist, dann gehört natürlich die Trinkwasserversorgung auch dazu, auch die Treibstoffversorgung sichergestellt. Nur als privater Bürger kann ich halt nicht mehr zur Tankstelle entsprechend fahren. Also damit mit warmen Temperaturen und mit Wasser und dass ich auch auf eine Toilette gehen kann, finde ich, ist schon sehr viel getan. Und wenn man dann sich überlegt, das war ohnehin vermutlich einmal jeder vielleicht ein paar Konservendosen zu Hause hat, man sich im Sommer auch draußen den Grill anzünden kann und dann an Topfsuppe oder was da draufstehen kann oder ein paar Kartoffeln ins Feuer legen kann. Also damit, wie der Sören gesagt hat, wenn man ein bisschen versucht, nicht in Panik zu geraten, dann passiert eigentlich im Normalfall erstmal nichts. Aber ich glaube, die wichtige Botschaft sollte auf der anderen Seite sein, auch wenn es im Sommer zugeht, nicht alle guten Vorsätze, wenn ich das sagen darf, hinsichtlich Resilienz über Bord zu schmeißen, sondern zu sagen, es kann immer irgendetwas eintreten. Und wenn ich gewisse kleinere Vorbereitungen getroffen habe, dann kommen wir als Gesellschaft insgesamt einfach auch gut über die Runden für den hoffentlich nach wie vor sehr unwahrscheinlichen Fall, dass da irgendetwas mal passieren sollte.
Ich würde sagen, Energie ist ja eine Art von Ressource und wir sollten eben wirklich sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen. Das, was ja auch immer in der Energiemangellage gesagt worden ist, sparen mit Gas und so weiter und so fort. Und so gehört im Sommer, wir haben jetzt schon das Trinkwasser gehabt, natürlich die Ressource Trinkwasser dazu, dass man damit auch nicht, ich sag mal, zu verschwenderisch angeht. Das ist jetzt keine Mangellage, aber und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Perspektive. Resilienz bedeutet, bewusster mit den Ressourcen umzugehen und damit auch genau solche Situationen besser handeln zu können.
Dann muss in so einer Lage vielleicht nicht unbedingt dann der Garten komplett bewässert werden, um mal ein Beispiel zu nennen, ne?
Richtig.
Schönes Wasser läuft, ich gieße dann mal. Also wäre vielleicht, ja, dann nicht unbedingt nötig, ne?
Genau.
Also ein bisschen so gemeinschaftlich auch denken, für die Gemeinschaft denken. Ja, sehr
Richtig.
schön. Also ich muss sagen, ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für die tollen Einblicke, die Sie hier gegeben haben und wirklich auch vielen Dank, habe ich den Eindruck, mal sagen zu wollen, dafür, dass Sie sich hier so viele Gedanken um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung gemacht haben. Also wirklich Respekt. Und treffen Sie sich weiterhin? Oder ist
Also
ja
wir
die
treffen uns
Treffen?
weiterhin, aber ich glaube, ich gehe mit Herrn Söbbing lieber dann nochmal in einen guten Biergarten und
Oder jetzt bald
ich auch.
Weinfest, ne?
Also
Ich
treffen wir
auch.
uns bestimmt, aber in der
Ja.
Tat glaube ich, ist so, ich glaube, man kann es ohne Übertreibung sagen, das, was man machen kann, haben wir alle bestmöglich bewältigt und ich
Genau.
glaube auch, dass wir selbst in einem bundesweiten Vergleich, ich meine, wir sind da alles vernetzt, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind und noch einmal die Botschaft, wenn jeder ein kleines Stückchen auch für sich selber Sorge trägt, dann sind wir der Gemeinschaft gut aufgestellt.
Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für dieses schöne
Ja.
Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter mail@würzburg-ag.de. Bis zum nächsten Mal.